auf ein Glas.
Noch besser.
Feierabendwein.
Statt ins Feierabendheim, lieber zum Feierabendwein.
Goethe, war gut.
Lieber Feierabendwein statt Feierabendheim.
Ja, meine Damen und Herren, das klingt gut.
Das Niveau ist schon wieder extrem hoch und ich schwöre allen Zuhörenden, wir haben noch nichts getrunken, außer das fulminante Radebeuler Leitungswasser.
Aqua Naturale Radebeulensis.
Genau, ich sage ja zu Radebeulem Wasser.
Gut. Guten Tag, Folge 49 in der 49. Aufnahmesekunde gerade noch so hinbekommen, des weltweit einmaligen Podcasts mit dem weltweit tausendfach benutzten Namen auf ein Glas. Wir trinken heute nur Wasser, weil wir haben über Dinge zu reden, wo jedes Glas Wein vielleicht fehl am Platz war. Matthias war vor einer Woche, heute ist der 30. April und bevor uns die Hexen vernaschen, wollten wir das schnell noch einspielen. Matthias war vor einer Woche in Mainz auf der VDP Weinbörse. Das ist ein Ereignis, wie der Name VDP nahelegen lässt, wo es VDP Winzerinnen und Winzer und Weine und Weininnen gibt. Apropos Weininnen. Du hast was von Winningen mit, oder?
Ja, aber wir machen das ganz anders. Wir starten mit Stickelbumpf.
Oh, Stickelbumpf. Ich wollte nur, dass das hier nicht beim Wasser bleibt. Also, Matthias war auf dieser Weinmesse und wir haben im Vorfeld jetzt beschlossen, wir machen mal was ganz Außergewöhnliches. Wir holen uns einfach eine Flasche Wein oder zwei und reden über das, was da war und gar nicht so sehr über die Weine, wie wir es sonst tun. Das darf ja auch mal sein. Du warst sonst immer bei irgendwelchen Weinmessen, 2-3 Mal im Jahr und auf irgendwelchen Reisen für Sommeliers. Das hat Corona-bedingt jetzt seit 2020 alles nicht mehr stattgefunden. Das war, glaube ich, jetzt die erste Online-Messe wieder.
Nee, seit langem. Offline,
Entschuldigung.
Genau. Uni ist schon so noch im Thema. Ich mein,
für mich ist Online ja also eine Anfassmesse. Winzerinnen zum Anfassen. Hallo, Fettnapf.
Neue Kategorie in diesem Podcast, Kategorie Fettnapf.
Ja, Winzerinnen und Winzer zum Anfassen und Gläser zum Klingen lassen. War die erste seit langem, oder?
Ja, also in, sagen wir mal, große deutsche Messe. Ne? Vorher jetzt wie in Italien war zum Beispiel ja. Vorher. Ich bilde mir auch ein, dass in Bordeaux noch was war. Ja, ich bitte jetzt um Nachsicht für die Kategorie definitiv nicht mal mehr Halbwissen, sondern gar kein Wissen, weil ich mich für diese ausländischen Messen nie interessiert habe. Es war noch die fulminante Messe bei Alois Lageder, die Suma. Das ist ja nun eine ganz kleine Messe von Biodynamiebetrieben. Also sagen wir einfach mal, es geht wieder los. VDP, Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, die oft sozusagen eigentlich immer so ein bisschen als die zweite wichtige deutsche Weinmesse gesehen wird, neben der ProWein in Düsseldorf, die nun mittlerweile die Weltleitmesse geworden ist und sich weltweit vermarktet. In China gibt es einen erfolgreichen Ableger davon und so weiter.
Ne? Die wird im Mai sein, oder?
Dieses Jahr im Mai, genau. Ich bilde mir ein, 15. oder 22., ja. Glaube ich eher 22. Ich muss auch offen gestehen, dass ich mich jetzt nicht dafür so interessiert habe, weil ich seit Jahren die ProWein immer mehr in Frage stelle und gestellt habe. Eine Frage ist für mich zum Beispiel, die ProWein findet in einer Stadt, die keinerlei Bezug zum Wein hat, im Sinne von, sie liegt nicht in einem Anbaugebiet. Das hat mich schon immer für die Standortwahl fraglich gemacht, weil zum Beispiel Frankfurt am Main hat auch eine Riesenmesse, war ja mal in der IAA viele Jahre Standort und so weiter. Zweite Sache ist, es sind wirklich mittlerweile exorbitante Preise für dich als Digital Teil unserer Veranstaltung. Zum Beispiel das Messeticket kostet mittlerweile auch ganz ordentlich, aber die WLAN-Karte für alle 3 Tage, nur die WLAN-Karte, kostet 35 Euro.
Das ist
schon ordentlich.
Das ist ein deutsches Phänomen. Mhm. In allen Ländern außer Deutschland ist WLAN ein Grundbedürfnis und das gibt es für Umme. Mhm. In Deutschland zahlst du da noch Geld für. Sehr schön.
Ja, das ist eigentlich schon krank und natürlich selbst erlebt. In Vergangenheit, die Messetermine werden manchmal früh um 2, früh um 3 oder um 4 rausgehauen. Und wirklich 5 Minuten später, nachdem der Messetermin da war, noch eine Airbnb gebucht. ich sag's mal nicht, Bahnhofsviertel in der Nähe vom Bahnhof, für immerhin noch 79 Euro. Und 4 Stunden später, also quasi dann am Tag, am frühen Morgen, die gleiche Wohnung, alles gleich.
Außer dem Preis.
Ja, 370, also quasi 300 drauf. Wahnsinn. Und dann auch noch eine nette Mail. Die Buchung wurde natürlich bestätigt nachts um 2, um 3, um 4. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Und dann kam die Mail zurück, ob es vielleicht, falls wir absagen würden, täten, ob wir dann vielleicht zurücktreten würden, täten. Und also es ist irre. Und ja. Natürlich ist die ProWein ein Riesending. Es sind weltweit alle präsent. Zeigt auch, wie wichtig der deutsche Markt ist. Auch der Handelsplatz natürlich. Und du hast so viel Aftershow, du hast so viel Rahmenprogramm rundherum, da hat sich für mich immer zum Beispiel schon nicht erschlossen, warum ich überhaupt ein Hotelzimmer brauche dann für so viel Geld, weil man pennt eigentlich im Durchschnitt 3 bis 4 Stunden pro Tag. Man braucht jetzt mittlerweile über 50-jährig eigentlich danach 3, 4 Tage, dass man wieder klarkommt. Die Eindrücke sind so immens viel, es ist so voll, es ist...
Ich war noch nie auf der ProWein und habe dann immer davon profitiert, dass unser gemeinsamer Freund Jens Pierzonka eine Woche oder 2 Wochen nach der ProWein seine gesammelten Erfahrungen an einem Abend in seiner Weinbar präsentierte. Das heißt, das war viel einfacher. Man brauchte überhaupt kein Hotel, konnte wieder nach Hause gehen. Man bekam doch mit, was es so an neuen Dingen gab und an speziellen Dingen gab. Mir wäre das zu viel Gerummel. Also ich mag das nicht, wenn es so voll ist. Ich mag das nicht, wenn es... Ja, wenn es dadurch auch anonym wird. Natürlich triffst du Bekannte und du wirst auch Freunde treffen, aber eigentlich müsste man gar nicht mehr zur Messe, sondern nur noch zu den Aftershow-Partys.
Genau, also das hatte ich mir dann auch schon mal überlegt, aber das wäre so ein bisschen das Konzept natürlich auch. Und das ist eigentlich so ein schöner Einstieg ins Thema, aber ich merke, dass das Radebeuler Wasser an der Stelle nochmal unser neuer Slogan. Ich sage ja zum Radebeuler Wasser, unser neuer Werbepartner hier, das Radebeuler Wasser.
Zahlt so viel wie alle anderen Werbepartner,
genau,
die es nicht gibt.
Ein Kubik, 16 Cent. Prost. Wir haben jetzt einen kleinen Arbeitsbeginn.
Nö.
Doch, ich möchte mal was Richtiges trinken.
Ja.
Bitte. Also, Arbeitsbeginn.
Jo.
Und alleine die Farbe, schon wieder sensationell. Eine wunderbare Kohlensäure. Weingut Bickel Stumpf, natürlich ein VDP-Betrieb. In der Sendung heute geht es ja um die Mainzer Weinbörse, eine Veranstaltung des Verbandes der Deutschen Prädikatsweingüter. Ein Silvaner aus dem Jahr
2019. Aus Frickenhausen, ein Ort, den ich bis vor einem Jahr nur vom Etikett von der Rückseite kannte und dann plötzlich im Hotel direkt neben Bickel Stumpf wohnte und am Abend dann auch den Matthias getroffen habe. Jetzt macht's ein Bild.
Jetzt macht's ein Bild.
Das ist immer ganz schön.
Ja. Ist zum Beispiel ein Betrieb jetzt ganz konkret, den ich nicht besucht habe auf der Messe. Und das ist so vielschichtig, dieses Thema, wie du es vorhin schon angesprochen hast, überhaupt sich durchzuringen, wieder hinzufahren. Es ist natürlich eine, sagen wir jetzt mal lieb, eine gewisse Leistungselite deutscher Winzer. Ich habe extra nochmal auf der Seite geschaut, ob eine konkrete Zahl dasteht. Meines Wissens waren es mal 202. Als Beispiel ist das Uwe Lützkendorf verstorben.
Ja, die geben nie eine konkrete Zahl an, weil sich das immer ändert.
Genau. Also es steht drin, immer so, circa 200.
Es sind immer um die 200 plus minus.
Genau.
Ein paar, so wie es kommt. Es werden welche gegangen, welche gehen. Ja. Es kommen neue hinzu. Ich erinnere, falls er mal wieder zuhört, Georg Prinz zur Lippe herzlich daran, dass er ankündigte, es wird sich Großes tun. Und ich gehe fest davon aus, dass er nicht den Tod von Uwe Lützkendorf gemeint hat, sondern dass er Neuzugänge da im Kopf hat.
Kategorie Wortspiel, da sehe ich schwarz.
Ja, ich hoffentlich auch. Schauen wir mal, wann man sich durchringt.
Genau. Welcher Ort nennt sich Böhme und Töchter?
Weiß ich gar nicht. Weißt du gerade, in welchem Ort?
Nein, weiß ich nicht. Aber ich weiß es, dass dies die beiden Kandidaten sind für den Goodwill East Germany
Port. Die Spatzen, so sie auf den Dächern sind,
pfeifen, noch sitzen.
Pfeifen es herunter, ja.
Genau, genau. Vergangenheitsform, der Spatzpfopf. Der Spatzpfopf ist vom Dach.
Pfeifen, Pfoffen.
Pfaffen, Pfoffen. Ja, alleine der Ort ist im Gegensatz zur ProWein schon mal ein Schmelztiegel für Weinkultur Mainz.
Ja. Ja.
Erstmal Landeshauptstadt, Hauptstadt schon mal eines Bundeslandes, in dem schon mal 5 Anbaugebiete zu finden sind. Und natürlich die Nähe. Ne? Du fährst rüber, bist im Rheingau, du fährst über die Eifel, du bist an der Mosel, die Pfalz liegt vor der Tür, Rheinhessen liegt vor der Tür, die Nahe liegt vor der Tür.
Keine 500 Kilometer, ja. Und du bist in Sachsen.
Ja, genau. Und du fährst auf dem Rückweg, biegst du einmal richtig ab, fährst über Würzburg und kannst dann auf dem Rückweg sozusagen dich australlern lassen.
Ja.
Also Fakt ist, das bietet ungleich mehr Stoff. Es gibt erstaunlich wenig Parallelveranstaltungen im Sinne von dieser ganzen Aftershow-Nummern. Da merkt man auch, wie kommerziell die Prowein geworden ist. Das gehört zum guten Ton mittlerweile dazu.
Mhm.
Eigentlich redet man dort tatsächlich dann übers Geschäft. Auf der Messe ist es probieren, hello, goodbye. Das ist schon spannend. Natürlich ein toller Ort, die Rheingoldhalle. Da würden sich natürlich wahrscheinlich alle Wagnerianer richtig freuen. Hat ein sanftes Facelift bekommen, innen drin. Ist angekommen im 21. Jahrhundert.
Gab es WLAN für Ume?
Das ist genau das, was mich nie interessiert hat. Nee, es gab einen WLAN-Code, der wurde gedealt. Und da fängt eigentlich schon die Lustigkeit des ganzen Dings an. Einladung, klar. Man konnte sich online registrieren. Aufgrund der aktuell immer noch anliegenden pandemischen Situation. Also wir haben gerade ein richtiges Auf und Ab von Reservierungen. Absagen, Zusagen, Nachfragen, Absagen, Zusagen, Nachfragen. Täglich 3-4 Mal ständig wechseln, das ist schon Wahnsinn. Habe ich mich sehr kurzfristig entschlossen, teilzunehmen. Und dann hieß es, ja, das Online-Portal ist geschlossen. 5 Tage vorher. Mhm. Also Sinn vom Internet ist ja sicherlich das schnell, aber da ging es aus organisatorischen Gründen nicht. Dann haben wir es versucht nochmal. War ein tolles Gespräch dann auch. Muss ich gleich nochmal vorgreifen. Unser Passwort wurde zurückgesetzt. Dann haben wir mal nachgefragt, wie wir das denn machen könnten. Und ja, ihr Passwort wurde ja zurückgesetzt. So, ja, das haben wir jetzt auch schon rausgefunden, dass das Passwort zurückgesetzt wurde. Und warum denn? Naja, sie haben in den letzten 2 Jahren keine Messen besucht.
Ja.
Habe ich mir gedacht, ja, wer hat das denn schon? So, also man hat gemerkt, ein wirklich Bemühen, das über die Bühne zu bringen, Hygienekonzepte, Organisationskonzepte, Datenerfassung. Und dann kam es, ist ja kein Thema, Sie können sich ja vor Ort anmelden, Sie müssen bitte mitbringen, Handelsregisterauszug, Gewerbe, An- oder Ummeldung und den Arbeitgebernachweis, falls Sie mit Mitarbeitern kommen. So, also rollt man dort dann schon mal an.
Das heißt, es ist keine Publikumsmesse?
Richtig, es ist nur für Fachpublikum.
Für Fachpublikum.
Ne?
Ist das... Schön, ja. Ne?
Es war sehr schön, vor allen Dingen beim Fachpublikum. An der Stelle liebe Grüße an Matthias Datan, weil diesen Witz hat uns der ganze Tag irgendwie schön gemacht. Du hast nicht außerdem noch die Leute dabei, die schon mal vor Jahrzehnten, mein Mann war Notar und der war doch auch mal Kunde und die Kanzlei meines verstorbenen Mannes hat ja auch schon mal bestellt. Die waren alle nicht dabei. Also es waren tatsächlich jetzt wirklich mal nur Winzer, Winzerinnen und die Fachleute, Händler, Sommeliers, Restaurantbesitzer und so weiter. Wir waren am Sonntag leicht übernächtig hier losgefahren, 6 Uhr und 10 Uhr. 15 in Mainz ankommend. Und dann ging's los. Wie läuft's denn so? Ja, waren Sie schon zum Corona-Test? Nein. Am Corona-Test keine Schlange. Direkte Ansprechpartnerin war eine für hiesige Verhältnisse ganz selten vorkommende Spezies, nämlich Menschen, die nicht aus Deutschland kommen. Im wunderbaren Deutsch bitte QR-Code einscannen, registrieren. Ein Zelt, 4 Meter breit, 12 Meter lang. Man hat sich dann registriert, tipp, tipp, tipp und ist dann dort rein, zack. Und hinter diesem Zelt ein Bereich, rechts ein Bauzaun, dahinter die Glaswand der Messehalle und links ein schon sehr hohes Geländer, sind alle Leute, die vorne in dieses Zelt reingegangen sind, auf ungefähr 20 Quadratmetern dicht bei dicht zusammengestanden und haben gewartet die 15 Minuten, bis dann das Online-Ergebnis des Tests kam und sind dann entweder wieder Storch über die Zeltabspannseile gestiegen, um wieder nach vorne zu kommen, oder sie sind über den Bauzaun geklettert für Sportive oder eben übers Geländer gehackert. Glaswand von der Halle war ganz schlecht, dieser Weg. Und dann ist man zur Registrierung gegangen, ist dann reingekommen, hat alles nachgewiesen, nochmal und nochmal nachgewiesen. Und dann hat man seine Papiere abgegeben. Und ich habe gestaunt, es geht, wie du schon gefragt hast, um Wiederverkäufer, Händler, also es geht um Kaufleute im Wesentlichen. Da komme ich doch nie mit dem Original meiner Gewerbeanmeldung oder meines Handelsregisteranzuges Auszuges an. Ne?
Anzug gefällt.
Genau, ne? Handelsregisteranzug, ich muss was trinken. ich glaube, das gibt's doch gar nicht. So, naja, und ach Mensch, die haben ihre Kopie mit, das ist ja toll, ihre Kollegen nebenan, die haben es ein bisschen zu gut gemeint. Ne? So, Katalog musste man online beantragen. Ne? Ich muss sagen, es ging relativ zügig. Das hat das ganze Prozedere, gut klar, die Testung, das hat eine halbe Stunde gedauert. Aber das andere, das waren ungefähr 10 bis 15 Minuten. Das ging schon echt locker flockig. Und Katalog, ja, hallo, was? Ja, wir möchten gerne einen Katalog. Ja, bitte, können Sie sich doch einen nehmen. So. Ab an den ersten Weinstand. Sag mal, wie habt ihr denn das heute gemacht hier? Wir sind einfach reingegangen und haben aufgebaut. Also quasi die, ich vermute mal, circa 190 anwesenden Winzer plus Encourage. Vorsichtig pro Stand mindestens 2 bis 3 Leute, also sagen wir einfach mal circa 600, sind halt einfach rein, ne? So, und die Fachbesucher haben sich halt getestet. Also es ja, war schon sehr befremdlich wieder unter diesen Zeiten, aber es war Teil gelungen. Das
ist durchlässig nicht nachvollziehbaren Systems, was wir schon seit Jahren jetzt haben.
Ja, Hausrecht halt, ne?
Ja. Was war denn dein erster Winzer, wo du warst?
Also der erste Winzer, wo ich war, oder der erste Winzer, dem ich in die Arme gelaufen bin?
Sagen wir beides.
Also es stimmt ja tatsächlich, er hat ja wirklich mal Winzer gelernt, der war auch schon Gast bei uns im Podcast, Stefan Maas, Vertriebsleiter von Proschwitz. Du kommst in diese Riesenhalle, in diese...
Wir haben ihn kennengelernt als Dinosaurier unter den Winosauriern.
Genau. Aus Herrn Eifel von Ort Klüsserath.
Genau, und mittlerweile ist er auf Schloss Proschwitz, das wissen noch nicht alle Podcast.
Na genau.
Wissen noch, weil das haben wir da, glaube ich, noch nicht verkündet. Er ist seit einiger Zeit auf Schloss Proschwitz, um den Vertrieb dort zu vertreiben.
Genau.
Nee, voranzutreiben. Die Weinflaschen zu vertreiben.
Jawohl. Genau. Genau, der kam als erster, vielleicht nochmal kurz zurückschlagend. Stefan Maas war viele Jahre auch bei Robert Weil. Wir haben uns im Rheingau kennengelernt. Und dem ist natürlich klar, dass du dort nie hinkommst, um sächsische Weine zu probieren. Und nebenan stand Matthias Hai und
Salo-Unstrut für all
ganz
die,
genau,
die
aus Salo-Unstrut.
VDP.
Genau, mittlerweile auch VDP-Betrieb.
Der jüngeren Sorte.
Genau, und da hatte ich mir gedacht, naja, ich hatte noch ernsthaft vor, auf die gemeinsame Jungweinprobe eventuell zu fahren.
Die gestern...
gestern Stadtfund.
Stattgefunden.
Genau.
Getan habt.
Getan haben hätte. Und habe das ausgelassen und bin tatsächlich, und das war ja das Schöne an der Sache und das ist die neue Qualität, einfach mal losgelaufen an Kesselstadt vorbei, an Familie Jauch vorbei, am Tag, von Otegrafen, das war ein gut, Gegenüberstand Roman Niewodniczanski, Van Volksem, Familie Prüm, nur 3 Leute am Stand, hallo, und dann, ach, Karthäuserhof. Also ich war tatsächlich als erstes beim Karthäuserhof, Ruwer Weingut, schwer aussprechender Name für Deutsche, Eitelsbacher Karthäuserhofberg. Das war früher mal die Rautenstrauchsche Gutsverwaltung, aber man spricht ja lieber Chassagne Montrachet falsch aus. Aber was man auf Deutsch sagen könnte, Eitelsbacher Karthäuserhofberg, das geht natürlich nicht. Und
scheitern die am Eitelsbach oder an den Karthäusern? Oder an der Kombination?
Ich schätze mal, dass auch keiner weiß, dass die Ruwer tatsächlich ein Nebenfluss der Mosel ist. So, ne?
Das war ja früher anders. Da hieß die Region ja noch Mosel-Saar-Ruwer.
Genau.
Da hatte man wenigstens immer die Erinnerung, dass es nicht nur Mosel ist, was jetzt Mosel heißt, weinrechtlich.
Genau, und der VDP hat beschlossen, und die Region auch, in Tokio spricht sich das schlecht aus. Mosel, Sal, Ruwel. Also Mosel weltweit. Ne? Also ist ein Ruwerwein aus dem Anbaugebiet Mosel. Das Anbaugebiet mit den 3 Flusstälern. Das sind natürlich unglaublich präzise, geschliffene Sachen. Und da hast du schon mal einen Eindruck bekommen von Mineralität. Das sind ja quasi 2 Franzosen, die das betreiben. Mathieu Kaufmann und sein Mitarbeiter. Das war schon mal ganz großes Damentennis zum Einstieg, wo du gemerkt hast, boah, da kommt schon was auf dich zu.
Kommt auch auf die Radebeuler Trinkgemeinschaft was zu? Also überlegst du, Mathieu Kaufmann ist ja nun auch einer, dem ein gewisser Ruf hinterher schleicht.
Genau.
Überlegst du, das in dein Portfolio aufzunehmen?
Also wir haben immer Karthäuserhof gehabt. Mal 2, 3 Weine, mal nur einen. Der fulminanteste Wein, den er witzigerweise gar nicht kannte, die Eiswette. Das müsste dir ja was sagen. Du kommst ja quasi von da oben.
Ja.
Ich sage jetzt mal einfach nur Friesland jetzt mittlerweile, bevor ich irgendwas fand. Norddeich.
bis dahin ist es richtig, das wäre Ostfriesland und die Eiswette war, glaube ich, in Bremen.
Jawohl!
Das ist nicht Friesland.
Nein, aber quasi ist
tu
da oben.
Tut den Bremern nicht
weh. Nein, es ist aber da oben.
Ja.
Eiswette, vielleicht ganz schnell erklärt, ein dünnes Schneiderlein lief über die zufrierende Weser und wenn er auf der anderen Seite angekommen ist, dann war Party und wenn er nie angekommen ist, dann hatten die anderen ihre Wette verloren, war auch Party. Also das war, glaube ich, nur Mittel zum Zweck und die reichen Kaufleute haben das halt dort ausgelobt und da gab es immer den sogenannten Eiswettenwein dazu und da wurde ein riesen Volksfest, ähnlich wie Cannstatter Wasen oder so, eben aber wie gesagt im Frühwinter oder Spätherbst, je nachdem wie man, also früher, wo Winter noch Winter war.
Ich glaube so Januar, Februar ist auch dort die Chance am größten.
Eine Riesenfatsche.
Jede Wette hat den Sinn, dass egal wer verliert, beide Spaß haben.
Beide Spaß haben, genau. So, und da war er sehr erstaunt drüber. Und wie gesagt, wir haben dann große Namen liegen lassen. Prüm, ne? JJ Prüm, da musste sonst eine Audienz bitten.
Stell dir mal vor, ich hätte jetzt JJ gesagt.
So, genau. Ne? Johann Josef, genau. JJ Prüm. Natürlich, man hat höflich Hallo gesagt, guten Tag und so. Aber es ist ja auch keiner auf den Sack gegangen, einfach, oh, wollen Sie was kosten, wollen Sie was probieren oder so. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, zu Sophia Tanisch zu gehen, Witwe Dr. Tanisch.
Ja.
Und was ich jetzt schon sagen kann, es war eine Messe einer relativen Offenheit. Also es war die Freude natürlich übers Wiedersehen, wobei, ich sag's jetzt mal richtig pervers, es war nicht so ein Abgelecke und Angespringe und Geküsse und Geknuddel. Es war also wirklich ein ganz herzliches Hallo.
Respektvoller Umgang.
Ja, also es war ein ganz offener, schöner, ein schönes Hallo, aber nie dieses natürlich auch mal abklatschen und so, da gibt's keine Frage, aber es war jetzt nie dieses ewig Geknuddel, als wenn man jetzt gerade eine traumatische Zeit hinter sich gehabt hätte. Man war ja in Kontakt über Telefon oder über Online-Kanäle und du konntest auch mal offene Fragen rausstellen, einfach raushauen. Ne? Und Tanisch, Mosel, Bernkastel, das war natürlich spannend, wenn dann der Lebensgefährte, der nichts mit Wein zu tun hat, neben seiner Freundin oder Frau steht und das mit einer Liebe und Passion präsentiert und mit einer Lockerheit und wo man dann einfach auch mal gerade rausfragen kann, sag mal, wo warst du denn zwischendurch eigentlich die 10 Jahre, die du nie da warst? Ja, ich war dort, ich war da, neue Welt, alte Welt, dies, das, Ananas. Und dann einfach, tja, und jetzt hängst du fest, oder? Ab jetzt ist Familienerbe. Ja. Also wo man schon spürt, die treten das an mit der Aufgabe und mit der Hingabe, jetzt den Familienbetrieb weiterzuführen. Ja,
5. Generation von Frauen geführt.
Ja.
Sie war mal mit dem Herrn Gatten auch in der Weinzentrale und ich saß neben dem Mann. Und ich muss dir sagen, dass der nicht Winzer gelernt hat, hört man nicht raus. Der hat sich gut in das Thema eingetrunken.
Ja, absolut.
Also ja, sehr, aber sehr profundes Wissen und es war
genau.
ein sehr schöner Abend, weil wir, wie so oft an diesen Abenden, zwar viele Weine dort von ihr, vom Betrieb probiert haben, aber einfach dazu gegessen haben und es war eben auch kein Verkaufsgespräch, auch nicht für Gäste, sondern es war ein langer Tisch, wo Wein, Freunde und Freundinnen dran saßen, die guten Wein trinken wollten und gutes Essen haben wollten und eine hochsympathische Frau.
Ja.
Hochsympathisch.
Also wenn ich als doch etwas kräftigerer Mann den Begriff Reh gebrauche, dann ist es schon ein Rehlein. Unglaublich wissend, sehr eloquent, sehr lieb. Toll. Also hat Spaß gemacht zuzuhören. Diese dann einfach Qual der Wahl, wo gehst du denn jetzt einfach weiter? Und dann sind wir einfach mal zu Thomas Haag rüber. Ich kann jetzt schon mal sagen, 21 wird ein Spätlesejahr. Ich kann allen nur, oder was heißt wird, ist. Ich würde allen nur sagen, kaufen.
Liegen lassen.
5 bis 10 Jahre lang vergessen und dann einfach sagen, oh, bam, bam, bam. Also unglaublich geschliffene, brillante, dichte Weine. Und dann auch wieder die Frage, Versteigerungswein, ne? So an der Mosel, der kleine Ring, der klitzekleine Ring.
Müssen wir vielleicht auch erklären, weil sich das nicht jedem erschließt. Es gibt diese, ich glaube, so ist der VDP ja entstanden als Verband der
Naturweinversteigerer.
Ganz genau. Hallo Natural Wine Fans, this is not a new idea.
Genau. Und damals ging es, glaube ich, ohne Kanalgasaromen.
Ja.
So kleine Spitze an die Jungs-Sommeliers.
Ja, ja. Dort werden Partien, Einzelflaschen, was wird da versteigert?
Naja, also sowohl
ausgewählte als Weine auf jeden Fall.
Ausgewählte Weine, also ganze Partien sind es teilweise. Es sind tatsächlich Fässer, das ist zum Beispiel an der Mosel noch üblich. Und es geht natürlich teilweise auch um einzelne Flaschen, Kloster Eberbach zum Beispiel.
Ja.
Ne? Also das hat nichts jetzt mit Christie's oder anderen Auktionshäusern zu tun, aber es gibt einen Auktionator, da gibt es Gebote und da gibt es ja dann immer diese, naja, Erwartungshaltung, Robert Weil, Höchstpreis, Egon Müller, Schatzhofberger, noch höher der Preis.
Ja, ich und denke ja, diese ganze Versteigerung ist mittlerweile nur, um schöne Pressemitteilungen zu schreiben.
Ja, und das war einfach die Frage auch mal ganz direkt, wozu machst du denn den Scheiß eigentlich? Was bringt dir das? So ja. Unter Umgehung der Tür direkt ins Haus. Und naja, ich mache meinen Wein und dann bin ich eigentlich das los. Dann gebe ich das ab und irgendwann kriege ich die Kohle und das war's. War jetzt ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Also ein verblüffendes Laissez-faire und nicht dieses, vorher war es so dieses das ist ja, da hat man noch mal einen inneren Kniefall gemacht, dass man das einfach noch mal, und dann hat man das natürlich seinen Kunden noch mehr bedeutungsschwangerer erklärt, dass der Kunde noch tiefer einen Kniefall gemacht hat, dass er überhaupt sowas probieren durfte.
Ein Stück Wertschätzung ist es schon,
dass man absolut
sagt, da ist.
Also da kommt ja auch nicht jeder rein in die Versteigerung. Du musst dann schon sozusagen, das gibt, glaube ich, auch eine Art, ich nenne es jetzt einfach Kommission, die das dann auch probieren. Und dann, wenn das durchfällt, dann bist du nicht dabei. Ne? Und das war eigentlich schon mal ganz toll. Und dann sind wir zu Knebel, auch Moselbetrieb. Hatte ich auch ein paar Jahre im Sortiment. Und dann wollte ich einfach mal wissen, was steckt denn hinter diesem kleinen Betrieb? 8 Hektar ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig groß. Und eben mal schöne Ansagen, nee, wir wollen nie wachsen. Das ist das, was ich kann, was wir beherrschen. Klare Frage, haben dir eigentlich Kunden gefehlt? Haben dir Gäste gefehlt? Weinfeste gefehlt? Hat dir der ganze VDP-Zirkus gefehlt? Hier eine Messe, dort eine Messe, dahin fahren? Nein. Also es war schon schön. Die Leute haben das schon auch bewusst wahrgenommen. Wirkliche Absatzprobleme hatte keiner. Ich meine, wenn du in dem Kreis bist, ist es ja schon mal eine gewisse Nachfragemenge, die sich schon darauf konzentriert. Und naja, und wenn du dann Uhlen, das ist eine Weinlage, um es jetzt mal schnell zu sagen, probierst und drehst dich dann um und da steht dann eben Heimann Löwenstein, quasi Gott mit Prüm, sagen wir mal, und Egon Müller, so schon ein großer Name. Er ist natürlich beschäftigt mit Gleichaltrigen und dann steht natürlich die nicht minder interessante, attraktive und lustige, tolle Tochter daneben und erklärt das in einer Lockerheit, kriegst du dort Sachen. Und da habe ich das erste Mal mein Konzept des Tages gebrochen. Nach 4 Stunden Schlaf wäre es sinnvoll gewesen, es noch nicht zu diesem Zeitpunkt zu tun, aber ich habe einfach aufgehört zu spucken. Üblich ist ja, was der normale Kunde sich gar nicht vorstellen kann, dass man alles spuckt.
Ja.
Man nimmt über die Mundschleimhaut auch einen gewissen Alkohol noch zu, ja, aber du kannst, es ist relativ wenig und du kannst, sag ich mal, schon so 10, 15, 20 Betriebe oder mehr sogar probieren, wenn man sich darauf konzentriert. Ja. Was übrigens auch neu war, es stehen ja überall diese, sagen wir, großen Spitons rum. Mhm. Ich sag mal, das sind solche große Röhren, wo dann Gefäße drin sind, wo dann, salopp gesagt, der ganze Sifter drin rumdödelt, also was ja natürlich auch unter Hygienekonzepten höchst umstritten ist. Und da gab es jetzt neben den Gläsertischen, also man hat immer saubere Gläser, du kannst quasi jederzeit dir ein neues Glas holen, standen dann so 0,4 Liter Pappbecherchen und da ist quasi jeder mit seiner eigenen Urne rumgerannt.
Ihr persönliches Beton.
Genau, und hat da rein spitoniert. Und wie gesagt, bei Heimann Löwenstein habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust zu spucken.
Ich kenne das, ich war zwar, wie gesagt, nie auf der Prowein, aber der VDP war ja auch schon mal mit einigen Anbaugebieten auf so einer Roadshow hier in Dresden. Und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es gibt so Winzer, wo man einfach sagt, nee, Entschuldigung, das ist mir jetzt zu schade. Hm. Also Professionalität, anders kriegst du das nicht gewuppt, wenn du so viele auf einen Haufen hast, wo du weißt, dass sie eigentlich alle gut sind. Aber den muss ich. Und ich habe so oft leuchtende Winzeraugen gesehen, das verstehe ich. Und haben sich dann auch eingeschenkt und mitgetrunken. Mhm. Weil es einfach Weine gibt, wo es unanständig wäre, das
also wegzuspucken. Es ist früher, also sagen wir so, als junger Mann, als junger Mensch bist du natürlich hingegangen, du wolltest auch Party machen und so weiter. Das schließt sich ja für jeden, wenn du da über den Tag Dutzende, um nicht zu sagen hunderte Pröbchen zu dir nimmst. Mhm. Irgendwann hast du einen im Tee. Das war dann auch nicht das Thema. Da ist man in die Altstadt gegangen, hat deftig gegessen. Das ist anders geworden. Und da, auch das war dieses Jahr wieder anders. Diese selbst auferlegten Zwänge des Probierens. Ne? Du hast ja ein Sortiment. wo du sagst, das ist dein Laden. Oder Händler haben Partner, Weingüter, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die erwarten natürlich schon, dass du dort vorbeikommst.
Na klar.
Ne? Übrigens, die Messe kostet auch Eintritt, nur mal so.
Ja.
So, also es ist nicht so, dass du dir da reinspazieren kann. Und ich sag's mal auf Deutsch, es war mir scheißegal. Also einfach dieses Jahr mal treiben lassen und nie... Also das würde ich noch und dort muss ich Hallo sagen. Manchmal hat es einen so ein bisschen eingeholt, aber dann haben wir es eigentlich so nach 2-3 Minuten wieder abgestriffen. Und ja, sind dann erstmal auf dem Balkon. Auf dem Balkon gab es dann Sektche. Da sind noch viele Geisenheim-Studenten dort. Ne? Die FH ist ja quasi um die Ecke, wenn man so will. Ne? 20, 30 Kilometer auf der anderen Rheinseite im Rheingau. Die natürlich ganz seriös probieren. Du erkennst es auch an den etwas schrägen Klamottenkombinationen, die da so da sind. Ne? Sonst ist der VDP ja auch sehr gesettelt und sehr konservativ ausgerichtet. Und ja, dann machst du den ersten Sekt. Emre Schönleber. Sagst du, eigentlich möchte ich mich jetzt hier auf die Terrasse setzen und mir so eine Flasche einfädeln und dann einfach ein gepflegtes Schläfchen machen und dann fange ich einfach nochmal neu an. Und ja, das ist also eine unglaubliche Leistungsdichte und natürlich eine sehr hohe Produkt. Raumland, Diehl, Karl Schäfer und wie sie alle heißen. Spannend, natürlich nicht die, sage ich mal so, die freakischen Sachen, sondern sehr konservative Sachen, extrem langes Hefelager und natürlich an Präsenz im Gaumen unglaublich lang. Also das ist nicht der Aperitivsekt, das ist schon, da sagst du, eigentlich habe ich keine Lust auf Freunde, möchte ich gerne alleine trinken. So, nee, nein, aber du weißt, wie ja, ich meine, du sagst das nicht so, du hast jetzt hier 10 Leute und noch ein Sektchen.
Nein, also bei Emrich Schönleber habe ich dann auch gleich wieder...
Vielleicht
Erinnerungen bekommen, das ist schon schön.
Wenn weinaffine Pärchen sich treffen oder so, ohne dass man das immer zu reden muss. Aber wo, das, du brauchst schon Leute, die das auch verstehen und würdigen. Ja, dann stehst du auf dem Balkon und dann hast du was. Besuch bei Balthasar Ress.
Bei Bekannten, du hast gesagt, der Matthias Dattan hätte dir den Witz des Tages bereitet, du hast ihn mir aber nicht erzählt.
Den Witz des Tages?
Ich vergesse sowas nicht.
Ist richtig. Überlege ich gerade.
Okay, dann reden wir weiter.
Der fällt mir schon noch ein, der Witz des Tages.
Sonst rufen wir den Matthias mal an.
Genau. Spielen das. Gemeinsame Probierthemen. Nee,
reden wir weiter.
Die dann natürlich. Es war klar, dass wir am Abend dann ins Weingut Balthasar Rest gehen werden. Komme ich noch später dazu. Und auch da ist wieder ein Kreis zu Schloss Proschwitz. Der dortige Betriebsleiter jetzt, Matthias Roll. Ne? Und,
der war aber so kurz bei Proschwitz, dass das gar keiner mitbekommen
hat. Richtig, das waren wenige mitbekommen. Auch nochmal drüber reden, warum, wieso, weshalb und so weiter. Und du steigst dort erstmal als Probe ein mit einem Wein, der hat einfach nur den Namen 18. 18 Monate auf dem Hefelager. Dirk Würz hat es damals gemacht. Den haben wir auch schon mehrfach bedacht hier in unserem, sage ich mal, in unserem Podcast. Das war schon natürlich dann auch wieder so gesagt, habe ich keine Lust zu spucken. Kaviar, Spätburgunder, deutsche, ich sage es mal, Gourmet-Weltenpreis. Welchen Jahrgang willst du haben? 16, 17, 18? So, da hast du
in der Reihenfolge.
Ja, hast du, nee, ich würde mal 16, 17 nehmen, so zum Parallel probieren. Ja. Also das ist jetzt schon, das ist schon Champions League-Niveau, was man dort probiert dann. Und da sagst du auch, nö, jetzt kannst du eigentlich, guckst auf die Uhr, okay, ist schon 2:30. Theoretisch will ich in 2 Stunden gehen, weil die Abendveranstaltung war ja ab 18.50 Uhr, ist ja alles kein Spaß. Ne? So, und dann sagst du auf einmal, ach, ich guck mal, hier gegenüber steht Urban Kaufmann. Urban Kaufmann ist ein Weingut in Hattenheim, ehemals Hans Lang. Auch schön zu finden. Wie kommst du ans Weingut Kaufmann? Ja, du fährst bis zur Shell und dann einfach gerade durch und die erste rechts. Also quasi direkt in der Nähe von der B, von der Bundesstraße. Seine Partnerin Eva Raps. Eva Raps hat viele Jahre die Geschicke des VDPs mitbestimmt im Sinne der Geschäftsleitung, Geschäftsstellenleitung und ist natürlich bestens vernetzt, bekannt und so weiter. Und die Weine geistern mir seit Jahren durch den Kopf, schon probiert, gemacht, getan. Und am Ende des Tages war das natürlich eine ganz tolle Probe, die dazu geführt hat, dass ich am Folgetag dort war und mir den Kofferraum vollgehauen habe. Im Sinne von, dass ich nichts eingeladen habe, aber ich habe eine Bestellung losgelassen, dort, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt Bock drauf. Das fehlt mir im Sortiment einfach. Das macht Spaß.
Da freue ich mich auf den Podcast Nummer XXL,
wo wir dann darüber
mal gucken, ob das gut angekommen ist hier.
Ja, das wird gut ankommen. Also es war ganz toll, die Kombi, er ist Schweizer. Du merkst einfach, ich sage das jetzt mal, es klingt immer so ein bisschen despektierlich, weil man verschiedene Bilder da im Kopf hat, schon ein Nerd, das ist ein Getriebener.
Ja.
Wenn man seinen Lebensweg sieht, oh, habe ich mal eine Käserei aufgebaut und Aktiengesellschaft, dann habe ich es wieder weitergegeben. Dann habe ich Brieftauben gezüchtet. Brieftauben, die sind dann bis nach Doha verkauft worden. Und dann hat er eben im doch schon hohem Alter, ne, also über 50, nochmal ein Weingut gegründet, ist jetzt über 60. Und du probierst dich so durch und die Lagen natürlich, die ganzen Brunnen, Wisselbrunnen, Nussbrunnen und so weiter und so weiter. Eine Weißwein-Cuvée namens Uno, Weißburgunder Chardonnay, das Weingut auf Facebook immer mit Fondue, ne, zu sehen. Und dann stellst du auch wieder so, bei jedem Stand gab es eine direkte Frage und sagen, geht Ihnen das nicht eigentlich auf den Sack, das Fondue? Ja, mir geht's auf den Sack. Das Letzte ist heute und so weiter. Und wir haben uns das ja dann angeguckt, einen Tag später. Eine Mini-Kombüse und ein Mini-Tisch. Das sieht natürlich immer schön groß fotografiert aus. Also denkst du, was ist das für eine Turnhalle? Da sind nur 12 Plätze an dem Tisch. Dann die hier in der Region immer wieder das Amüsement hervorrufenden Kakelons. Diese kleinen Gefäße, die quasi auf dem Stöfchen stehen und oder auf dem Rechaud stehen. Und da eben diese Käsemasse flüssig halten. Durch Brennpaste oder Kerzchen.
Ja, also, noch wichtiger, wenn man lang genug ist, herauszögert, unten so eine leichte, angeröstete Kruste bildet.
Ja.
Och.
Das ist, glaube ich, der Traum des Abends dann für alle.
Ja.
Da wird natürlich in Größenordnung auch getrunken. Und das fand ich, das war zum Beispiel ein ganz toller Wein, eine sehr weiche, sehr gut strukturierte Burgunder-Cuvée. Naja, und dann hast du auf einmal dich umgedreht und hast festgestellt, du warst ja bis jetzt nur in der Lichthalle. Und dann geht's in die Höhle der Löwen, in den eigentlichen Saal. Natürlich alles schön schwarz abgehangen, Gold. Schon mal beeindruckend, wenn du reinkommst. Und dann hast du Gänge. Gehe ich jetzt zu Hamm, zu Wehrheim, zu Rings, zu Stodden, zu Birklinwolf, zu Bassermann-Jordan oder. Und dann haben wir gesagt, wir lassen uns jetzt einfach mal treiben. Wir gehen mal einen Gang hoch und kommen den anderen wieder runter. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, vorne wieder anzukommen, können wir nochmal einnehmen. Es gibt 6 solcher Gänge. Das ist schon immens. Das ist einfach immens. Mhm. Und ja.
Es gibt ja immer so um die 200, hatten wir gesagt, VDP. Vereinsmitglieder oder Mitglieder im VDP. Ich bin manchmal überrascht, dass ich welche nicht kenne. Weil ich dachte immer, die meisten sollten mir im Kopf präsent sein. Gibt es das bei dir auch noch, dass du sagst, huh, ja, wieso ist denn der jetzt hier?
Ja, ja. Also das gibt es tatsächlich. Oder du sagst, huh, also Namen, die du nicht gehört hast oder nicht so auf dem Zettel hattest. Und noch viel spannender ist natürlich die Frage, warum denn?
Ja.
Warum sind die überhaupt dabei? Ne? Weil,
ja, oder warum kenne ich die nicht?
Ja, nee, also die, wenn man die kennt und dann fragt, also die Qualität der dargebotenen Weine ist dann nicht nur natürlich streng subjektiv, aber objektiv betrachtet dann schon fragwürdig, aber es ist einfach so. Und ja, das ist auch so ein schönes Ding, eine absolute Persönlichkeit auch für deutsche Weine, war viele Jahre für Weinservice Bonn, / Weinwolf tätig. Pascal Dautel, der hat die Deutschwein Classics geführt, Franzose. Wir haben uns ewig nicht gesehen, herzlich gegrüßt. Und da sagt er so, na, ich bin ja gerade freigestellt, er ist quasi dort raus. Und er schreibt jetzt gerade ein Buch quasi über die großen Gewächslagen. Und dann dachte ich mir so, hat er schon meinen Blick gesehen? Und da sagt er, du, pass auf, ich komme auch noch zu dir in den Laden, ich mache einen Fragezettel, finde ich echt spannend, freue ich mich schon auf den Besuch, wird auch podcastwürdig auf jeden Fall. 380 große Gewächslagen gibt es in Deutschland. Wie viel kennst du denn davon? Oder kennst du dich gut damit aus? Ich sage, naja, was heißt gut damit aus? Sicherlich kenne ich ein paar, aber nicht alles, ja klar. Da sagt er auch, na, was denkst du denn, wie viel du kennst? Und da habe ich so gesagt, naja, ich vermute mal 25-30%. Und da hat er gesagt, bist absolut ehrlich, die meisten sagen Hälfte. Er hat schon hunderte Fragebögen ausgewertet, die eben quasi der Stoff für das Buch sind. Und es ist tatsächlich so, selbst die absoluten Super-Dudes, die sind so bei 38-40% maximal. Also fürchte ich, dass ich mit den 25 schon eher am oberen Leistungslimit kratze. Vielleicht ist es jetzt auch tief gestapelt, ich weiß es nicht. Also es ist spannend, nochmal zu sagen, und das ist eigentlich das erste Hinweis gewesen, wo ich merke, selbst in diesem Verband mit seiner Qualitätspyramide, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Also es geht ja quasi mit dem Gutswein los. Also,
den haben wir gerade im Glas. Lass uns doch nochmal einen Takt zum Silvaner sagen, weil der ist...
Ja, übrigens, ganz schön. Da kann ich auch mal einen kleinen freudigen Seitenhieb an viele andere Podcasts austeilen. Über die Weine wird doch eigentlich kaum gesprochen. Danke, dass du mich dran erinnerst. Das ist eher so eine Quatschbude bei allen anderen. Das ist ja bei uns auch eine Quatschbude.
Ja, aber,
kann ich gleich mal sagen, die Superstars waren natürlich da. Terroir, da die Letten, Willi Schlögel und der Lockendude. Und alle sind freudig erregt, gleich durchgedreht, wo die dort durch die Reihen spaziert sind. Du hast ja schon gesagt, du hast ja andere Podcasts dir auch schon angehört. Mir wurde es nahegelegt, andere Podcasts anzuhören. Ich habe es bis jetzt... ich bin da ehrlich, ich habe mir die Zeit nicht genommen.
Ach, kannst du ruhig tun, dann kriegst du ein gutes Gefühl.
So.
Es gibt einige, wo ich sage, oh ja... Das gefällt mir sehr, aber es gibt auch einige, wo ich sage, ich gefalle uns sehr.
Genau. Natürlich. Nüchtern betrachtet ist es besoffen immer besser. Das ist schon mal gut. VDP-Pyramide, ich hatte es ja schon mal kurz angerissen. Jetzt, es geht los, die breiteste Stufe Gutswein. Ich übersetze es immer gern so wie man den Wein auf diesem Weingut gerne mag und macht.
Das finde ich sehr wichtig.
Was ist die Visitenkarte für dieses Weingut?
Für mich... Ich komme ja ein bisschen von der Sprache her. Ist das die Unlogik in der Pyramide für jemanden, der sich nicht auskennt? Dein Ding könnte eine gute Eselsbrücke sein. Mir hätte es gut gefallen, zu sagen, es wird immer spezifischer. Und die nächste Stufe wird ja sein Ortswein.
Mhm.
Und der Ort ist für mich größer als das Gut. Und danach kommt die erste Lage und danach das große Ding. Das heißt, dann könnte ich wirklich sagen, es geht breit los. Und das Breiteste ist für mich in den Worten, die sie selbst sich ausgesucht haben, der Ort. Und nein, sie haben immer, und das habe ich, ich sage das deswegen, weil ich am Anfang selbst immer Schwierigkeiten damit hatte, als diese Pyramide eingeführt wurde. Was ist jetzt eigentlich weniger in der Pyramide? Gut oder Ort? Ort ist doch eigentlich breit umfassend und gut ist schon mal ein bisschen kleiner. Das ist unser Hoff, unser Gehöft. Und dann kommen die ersten Lagen und dann kommen die großen Gewächse. Das ist für den Sprachler eindeutig gewesen. Ich danke dir sozusagen. Das ist der Wein, der gut ist. Ich habe es ja mittlerweile auch mir gemerkt. Das passt dann. Und sind für mich immer die schönsten Weine, weil sie kosten außerhalb Sachsens extrem wenig vergleichsweise.
Und werfen, wenn ich einhaken darf, schon die berechtigte Frage auf. Die sind schon wirklich gut.
Ja.
Und warum soll ich dann hier das anderthalb, doppelte oder zweieinhalbfache des Preises bezahlen?
Das ist für mich immer...
Für gelegentlich nicht gut.
Ja.
War jetzt liebevoll formuliert.
Die Formulierung nicht gut sein ist im VDP noch unbekannt, oder? Sollte man
vielleicht... Wäre was Neues.
Ja, wäre mal was Neues. Viele Winzer...
Schöne Idee für Zaukuf.
Viele Winzer vom VDP, mit denen ich gesprochen habe, betonen wirklich immer wieder, unser Gutswein ist logischerweise unser Einsteigerwein und wenn der nicht wirklich, wirklich gut ist, dann werden wir nie neue Kunden kriegen, weil wir fangen die über diesen angeblich einfachen Wein und wir knien uns da rein, damit der wirklich gut ist. Es ist für mich ein ehrliches Bekenntnis, auch in der Breite sehr guten Wein zu machen und dort nicht zu schlampern. Und deswegen kommt es vielleicht in einigen Gegenden zu Nicht-Gutswein.
Mit einem beherzten würde ich dir jetzt nochmal einen neuen Blickwinkel geben. Oft sind die Güter ja nicht in den Orten ausschließlich. Was quasi überall auch international nicht so ist. Burgund kannst ja Lagen im ganzen Burgund haben. Ne? So idealerweise, also die Großen haben das eh in jeder Klitsche irgendwas oder andersrum in jedem Dorf ein Hund, so könnte man das so nennen. Für mich war das sofort, das finde ich die Stilistik des Weingutes. Das machen wir hier so. Ne, nächste Stufe, Ortswein, quasi der Ort. Der Ort ist typisch durch seine Lage, durch seine Böden, durch sein Klima. Da geht es nicht um das Konsumverhalten der Ansässigen oder was weiß ich, sondern groß-klein, sondern einfach, der Ort steht für das, was er ist. Zum Beispiel machen wir mal jetzt hier Elbtal, Zadel, Lehmlössböden, Pilnitz, Porphyr, Granit. Mhm. So als Beispiel, ne? Wird ja kaum rausgearbeitet, auch weltweit nicht. Und dadurch hast du natürlich Unterschiede zu den einzelnen Orten. Im Burgund geht es um die Lagen. Man hat eben gesagt, ein Wein aus Pilnitz schmeckt anders ein als aus Zadel, konkret für die Region gesprochen. Erste Lage, quasi die beste Lage.
Ich glaube, da ist sehr viel französisches Premier Cru drin,
na klar, vom
Gedankengut.
Na genau. Naja, Premier Cru und dort raus dann das große Gewächs. Ja, das widerspricht jetzt im Grund. Grand Cru. Ja, nee, das Grand Cru wäre die beste Lage. So, das ist ja das Cru. Das Cru ist ja eine Lage. Ja, ist ja nicht der Grand Cru Vin. So, das ist ja das. Also, wo man schon sagt, aus der sozusagen ersten Lage das beste Gewächs, die beste Selektion aus Trauben, die in dieser ersten Lage hängen. Es müsste ja nicht immer eine Parzelle sein. Ne? Und da komme ich zur Entdeckung, nachdem ich mal ganz kurz aufstehe und unseren begehbaren Humidor öffne, in die Pfalz. Zwar nicht zu dem Betrieb, den wir probiert haben, aber eine nach wie vor Innovationsrakete in Deutschland. Man kann es eigentlich so speziell gar nicht mehr sagen, aber in der Pfalz hast du schon auch eine immens hohe Leistungsdichte an. Mosel spielt ja eher mit konservativen Sachen, Kabinett, Spätlese, immer ein bisschen fruchtsüß, Mineralität und Säure. Und Pfalz ist natürlich spannend. Bevor ich was zu dem Wein sage, den wir jetzt im Glas haben, wir wollten eigentlich zu Reichsgraf von Buhl und dort war wieder so eine Schlange von Jungsommeliers und alle mega interessiert und hach und huch und klebten an den Lippen des Gutsdirektors, der uns zwar freundlich zugenickt hat, aber ich hatte einfach keinen Bock zu warten. Und das ist jetzt eigentlich das, was jetzt ein bisschen großkotzig klingt, sind wir halt weitergegangen zu Steffen Christmann. Da stand niemand. Ne, ist so, als wenn er sich gelangweilt hätte. Ich denke dann immer so an Weihnachtsmarktbuden, wo einfach keiner was kauft. Steinesammlung oder Filzartikel, so fällt mir da so ein. Steffen Christmann ist der Präsident des VDP.
Ja.
Und auch dort wurde der Staffelstab längst weitergegeben. Sophia Christmann führt das Ding mit großem Erfolg. Und da gab es die Beantwortung für die Zukunft. Wir haben gerade die Lagen durchgehächelt, nochmal, Entschuldigung, die Pyramide. Und kennt ihr unser neues Konzept schon? Ich sage, naja, ein bisschen was gehört haben wir schon und so. Und ich habe dich ja letzte Woche noch Pflanzen sehen. Ja, dank Facebook und Insta ist ja alles immer da. Ja, nee, das war nicht so wichtig. Ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen. Meine Tochter macht das jetzt. Ja, wo ist sie denn? Ja, die ist gerade unterwegs auf der Messe. Müsst ihr mit mir halt vorlieb nehmen, was ja alles nur eine Frotzelei ist. Aus unseren Lagen. Das heißt also, das Weingut hat definierte Lagen. Ne? Und ich mag zum Beispiel auch diesen Dialekt dann immer schon, wenn er so sagt, na, das ist der Riesling aus dem Idich. Ne? Also so dieses Pfälzer, der Idich. Ne? Also das brennt sich so einfach ein. Ne? Der Idich. Salopp gesagt, Gutswein, Ortswein machen wir überhaupt nicht mehr so einen Scheiß. Wir haben nur noch erste Lagen und große Gewächse. Und wenn irgendwas nie gefällt, ist es automatisch Ortswein. Also quasi, die selektionieren so hoch. Und ich muss sagen, das war mal wirklich eine Weiterbeantwortung des Konzeptes. Dass du sagst, du fängst mit dem Basismist gar nicht mehr an. Ich sage jetzt mal ganz nett, das wären jetzt die Kategorie, Uli wartet auf Matthias unter der Markise. Da haben wir uns ja schon vom beliebigen Cuvée-Wein zu einem gewissen anspruchsvolleren Wein rhetorisch entwickelt im Zuge unserer Podcast. Oh, nee, es ist c'est un vigneron de Palatine Crismont. Steffen Crismont.
Steven Crismont.
Genau. Der Bruder von ihm ist Duchemont, der Herausgeber dieses Louis Define Feinkostführers. Nein, diese präzise Rausarbeitung, dieses ständige Drehen an der Uhr, an der Qualitätsschraube, perfekte Flaschen, perfektes Etikett, handschriftlich, es war grafisch, es waren nicht die Medienagenten, es war einfach so zurücknehmend, in einem vornehmen Chateau-Stil fast schon gemacht. Und da war der zweite Moment da, wo du sagst, nein, hier möchte ich auch nicht spucken. Unglaublich präsent. Und jetzt höre ich natürlich schon viele, die zuhören und sagen, ja, schön, auch unglaublich teuer. Ne? Das fällt mir wieder Heinz Becker ein. Wie möchten Sie denn zahlen? Bar oder mit Karte? ungern. Genau. Wo du sagst, naja, da geht's halt mit dem Fuffi los. So, aber mal ganz ehrlich, wenn ich irgendwo, ich bleibe jetzt mal beim Burgund, du gehst in Bohnen, in die Vinothek, ansatzweise, was dort als unterste Stufe von trinkbar steht, ab 35, 40 Euro. Also die, die in eine Vinothek gehen, haben den Anspruch, weil dort schon vorselektioniert Qualität steht. Und wenn sie sagen, ich habe keinen Bock, in die Vinothek zu gehen, dann fahren sie halt ins Ort, nenne ich mal so, blöd auf schlechtem Deutsch, und gehen halt zum Winzer direkt und holen sich dort das Kanisterchen für 15, 20 oder weniger Euro und schießen sich dann eben abends mit dem 5-Liter-Kanister ab. Und das ist natürlich auch schön. Also das war echt ein ganz, ganz großartiger Weg, der mir richtig Spaß gemacht hat. Und wir haben jetzt im Glas einen ebenso getriebenen, du hast ihn sozusagen kürzer erlebt als ich. Meine Begegnung mit ihm liegt wirklich jetzt schon eine Weile zurück. Ich sag mal, damals war er Betriebsmeister, Kellermeister bei Jochen Siemens an der Saar. Jochen Siemens war mal ein Journalistenkollege von dir, der die Weinsparte von entweder der Wirtschaftswoche oder der Frankfurter Allgemeinen geführt hat. Und der in einer nächtlichen Attitüde mit Roman Niewodniczanski überredet wurde, auch als Quereinsteiger ein Weingut zu kaufen. Ich zitiere Roman Niewodniczanski, wo wir dann auch noch waren zum Schluss, weil er mich entdeckt hatte und da rangewunken hatte. Roman ist über 2 Meter. Also wenn du wissen willst, ist Roman am Stand, musst du einfach nur über alle weggucken. Nein. Also entweder bückt er sich da gerade in dem Moment, aber wenn du eine Weile wartest, den siehst du. Ja. Naja, den hat Roman redet auch unglaublich schnell. Also den hatte wirklich für ein Schnäppchen quasi ein absolut, also wenig, 1,5 Millionen. Du sagst, ja, 1,5 Millionen.
Als Sohn des Bitburger Chefs.
Genau, da werden dir die Prioritäten wieder klar, wo du sagst, Alter, wo komme ich eigentlich her? Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, da war Stefan Attmann Kellermeister und Betriebsleiter und ist dann eben, weil Jochen Siemens ihn auch nicht mehr halten konnte, auch monetär, ist er dann eben zu Van Winning gegangen und da sind wir mitten in der Pfalz, im wunderschönen Ort Deidesheim. Mittelhart, Forst, Deidesheim sind die Inbegriffe. Und wir haben ein Weinchen, nicht typisch.
Aber in keiner Weise typisch. Es steht Sauvignon Blanc drauf.
Das war schon schön. Schöne Weinbeschreibung. Ich pfeife auf den letzten noch.
Ja, in der Nase schon ein bisschen, aber nicht dolle.
Ja, geschmacklich eher. Ne? Also man darf jetzt auch Folgendes, müssen wir dazu sagen, das ist jetzt ein gereifter Wein natürlich.
Wir können ja nicht anders.
Er hat 18er. Er hat null Primärfrucht. Er hat nicht diese typische Geschichte, wo du sagst, ja klar, Mango, Passionsfrucht, Stachelbeere, frisch gemähte Wiese, diese ganzen Superlative oder die Loire-Nummern. Ich finde, jetzt baut sich schon eine relativ kräutrige Mineralität auf, aber nicht nervig. Lebendig. So, du hast mich heute noch nie gefragt, jetzt mache ich am Anfang ein Salat, so was fällt mir Fisch ein. Hier will ich nichts anderes als Fisch dazu, habe ich Bock drauf. Schön.
Was würdest du denn hier zu essen? Ich wollte es gerade rausmusteln.
Ein Steak.
Vom Thun?
Genau! Vom Thun. Was zu tun, Fisch? So, und das ist natürlich unglaublich, was in der Pfalz mittlerweile für eine Leistungsdichte ist. Und da kommen wir auch wieder auf die Messe zurück. Ne? Die Gebrüder Rings, ne? Ringeldingeldingdong am Stand. Da rennen natürlich nur die Mid-End-30er rum. Jeans, T-Shirt, völliges Laissez-faire und die kellnert aus. Naja, da bist du aber auch im Vorzeichnungspreis in der ersten Lage bei 50 Glocken aufwärts. Ja, finde ich aber auch okay. Es ist aber so, dass viele mittlerweile aussteigen aus dem System, weil sie das finanziell gar nicht mehr darstellen können. Also Kunden, meine ich jetzt, ne? Kunden. Und auf der anderen Seite ist es ja die Dauerdebatte, zieht sich jetzt auch gerade durch Facebook durch. Andrea Wirsching wird ja da oft zitiert, ne? 20 Euro, anderswo stehen da ganz andere Zahlen davor. Das ist jetzt diese Debatte, die Deutschland sich als Land ja in vielerlei Hinsicht stellt, oder eigentlich gibt es ja keinen Bereich mehr, der davon verschont ist. Es wird ja alles in Frage gestellt und aus meiner Sicht auch zu Recht. Die Arbeit muss sich lohnen, auch für die Winzer, und trotzdem staunst du dann wieder, dass 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro schon überall auftauchen. Ne? Weil sowas trinkst du ja nie gegen Durst. Da bist du schon beim Genießen. Ja. Ne? Kommt ja einer modernen Ernährungsform auch sehr nah. Moderater Genuss dafür, aber gut. Beim Fleisch hat es komischerweise mehr Leute erreicht. Ich esse weniger Fleisch, aber dafür gut. Hörst du in jeder dämlichen Verbraucherschutzsendung, wenn mal interviewt durch die Innenstädte, durch die belebten Innenstädte des Landes.
Ja, den Gegentest kannst du aber machen, wenn du dich da mal in die Niederungen der Supermärkte begibst und dort die Fleischtheken dir anguckst, die dann am Samstag um 20 Uhr, wo man nur noch die Preisschilder sieht und man sieht, was gegangen ist. Ja. Also ich glaube, da ist auch viel Geschwätz bei.
Absolut.
Was nicht stimmt. Dieser Wein hat auf der Kapsel kein VDP-Zeichen, obwohl von Winning VDP Mitglied ist. Deutet darauf hin, zugekaufte Trauben oder
nicht weinrechtskonforme Füllung im Sinne von
sowas ähnliches.
Das ist definitiv Holz. Ne? Also er macht ja Barrique und Halbstück. Und
dieses Holz schmeckt man aber in einem sehr schicken. Hier steht Abfüller drauf.
Ja. Naja.
Das heißt, da hat er...
Zugekauftes Lesegut, es kann auch gemischt sein. Das ist so eine spannende Frage.
Aber das ist ja Teil dessen, was wir vorhin gesagt haben. Jemand, der sich Mühe gibt, der gibt sich eben auch bei solchen Weinen Mühe.
Ja, natürlich.
Dass es ein 18er ist, der jetzt eben eine gewisse Eleganz auch hat, die man einem Sauvignon Blanc ja manchmal abspricht, vor allen Dingen, wenn er zu jung genossen ist. Das spricht doch dafür. Sauvignon Blanc 2 für die grünen Kakao
genau. Samir. Genau. Eins wäre ein blau-türkisfarbenes Etikett. Von Winning ist ja zu erkennen mit dieser rundhaften Schrift des W, ne? Plus natürlich diese Erläuterung dann sehr verschnörkelt. Aber ich finde es unglaublich toll. Im Regal macht das schon Spaß, einfach den Wein zu platzieren. Das ist also eine Präsenz. Ja, und die Eins ist natürlich Holz pur. Das ist eine richtig dicke Schnecke. Das ist nochmal eine andere Schlegel, eine viel schwerere Flasche. Ja, das ist natürlich jetzt nicht der Standard. Und auch das gab es natürlich. Logischerweise gibt es dann doch immer wieder diese Phasen, man müsste eigentlich nochmal dies, man müsste das. Dann fängst du an, auf die Uhr zu gucken, sagst, okay, jetzt ist es schon... Kurz nach 4, wenn du noch ins Hotel willst und wenigstens eine halbe Stunde dich frisch machen willst.
Ist schon 20 vor 5.
Na, genau. Nee, dann möchtest du ja wenigstens mal ein paar Prioritäten setzen und dann beim nächsten Stand kippt das dann schon wieder. Philipp Kuhn, Laumersheim. Ein Typ hinterm Tresen, länger als mein Urlaub und markante Thomas D. Brille von den Fantastischen Vier und mit einer Arschruhe und einer Höflichkeit der Kirschgarten, Spätboden, ne? Großes Gewächs, wunderbar. Oder einfach nur sagst, einfach geil. Also wirklich, das hat eine Ruhe und Souveränität ausgestrahlt. Und dann gehst du in die Ecke rum und sagst, ach, Müller-Cartois, wunderschön. Ich liebe ja Müller-Cartois-Weine. Und da siehst du wieder ganz junge Leute hinterm Stand. Wo du denkst, sind es die Praktikanten jetzt oder was ist das eigentlich so? Und dann probierst du das durch und dann sagst du immer, oh, hier steht eine Scheurebe. Oh, hier steht ein Muscateller. Und da fallen mir jetzt auch nicht so viele Muscateller ein. Ne? Rebholz zum Beispiel fällt mir jetzt ein. Also VDP-intern wird es ganz eng. Werheim hatte mal sowas gehabt. Aber das ist meines Wissens alles weg. Wie auch immer. Es ist selten. Selten geworden. Und du merkst eben auch diese Höflichkeit und diese Begeisterung einfach. Und sagst dir dann irgendwann mit ganz entspannter innerer Ruhe, ja, das war's für heute. Ne?